Radio Prag, Nachrichten.
Premier Babiš trifft EU-Kommissionschef Juncker. Slowakische Präsidentin Čaputová zu Staatsbesuch in Prag. Eishockey-Stürmer Červenka wechselt von Zürich zu Rapperswil. Premier Andrej Babiš ist im Vorfeld des EU-Gipfels in Brüssel mit dem scheinenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zusammengetroffen. Das Thema des Gesprächs waren das Programm des EU-Gipfels und die künftigen strategischen Prioritäten der EU. Über das Audit der Kommission über seinen angeblichen Interessenskonflikt wolle er sich nicht unterhalten, sagte Babiš am Donnerstag vor der Reise nach Brüssel. Die sei eine Angelegenheit der zuständigen Beamten, so der tschechische Regierungschef. Anfang Juni hatte Babiš noch behauptet, Juncker auch das Thema ansprechen zu wollen. Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová weilt am Donnerstag im Rahmen ihrer ersten Auslandsreise in Prag. Auf der Prager Burg wurde sie von ihrem Amtskollegen Miloš Zeman begrüßt. Am Nachmittag trifft die slowakische Staatspräsidentin mit den Vorsitzenden beider tschechischen Parlamentskammern zusammen. Zudem wird Čaputová von Exil-Slowaken empfangen. Am Abend soll sie am Open-Air-Konzert auf der Prager Kampa-Insel teilnehmen, das zu ihren Ehren stattfindet. Auf der Prager Burg wurde Čaputová von einigen hundert Menschen begrüßt, die es Liebe die Slowakei skandierten. Einige der Menschen auf dem Hradčína Platz hielten Transparente in der Hand, auf denen unter anderem stand: Slowaken, wir beneiden euch um eure Staatspräsidenten, wir schämen uns für unseren Staatspräsidenten. Gewitter mit Starkregen haben in der Nacht auf Donnerstag an einigen Orten in Ostböhmen und Westmähren zu lokalen Überschwemmungen geführt. An einigen Orten musste die Feuerwehr das Wasser aus Kellern pumpen. In Novém Městě na Moravě hatte sich Schlamm in eine Arztpraxis ergossen. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte rund 80 Mal aus. Für Donnerstagnachmittag und den Abend waren die Meteorologen vor weiteren Gewittern, vor allem im östlichen Teil Tschechiens. Bei der Softball-Weltmeisterschaft der Männer in Tschechien haben die Gastgeber auch gegen Botswana verloren. Mit 2-4 musste sich das tschechische Team am Mittwoch in Prag dem Gegner aus Afrika geschlagen geben. Um das Viertelfinale zu erreichen, benötigen die Schützlinge von Trainer Tomáš Kusí am Donnerstag einen Sieg gegen Kuba. Tschechien konnte bei der Heimweltmeisterschaft bisher 2 Siege einfahren, gegen Mexiko und gegen die Philippinen. Viermal ging die Mannschaft aber als Verliererin vom Platz. Der tschechische Eishockeystürmer Roman Červenka wechselt von Zürich zu den Rapperswil-Jona Lakers. In Rapperswil hat der 33-jährige Spieler einen Einjahresvertrag unterschrieben. In der Schweizer National League nimmt der Weltmeister von 2010 seine 4. Saison in Angriff. Vor seinem Engagement in Zürich spielte er 2 Saisonen für Fribourg-Gotteron. Zum Abschluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst wolkig mit vereinzelten Schauern. Im Laufe des Tages werden die Wolken dichter und die Niederschläge häufiger. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 bis 30 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Bei uns geht es heute unter anderem um ein Urteil eines Gerichts in Prag im Abgasskandal. Demnach muss Volkswagen den VW-Besitzern in Tschechien über 20 Millionen Euro an Entschädigung zahlen. Mehr zu dem Fall in unserem ersten Beitrag heute. Die Europaabgeordneten der Regierungspartei ANO schließen sich der neu gegründeten Fraktion Renew Europe an. Was dort die Ziele sind, hören Sie in unserem zweiten Tagesecho. Michael Warsitzka ist Geologe und bei der Tschechischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt. Der deutsche Nachwuchsforscher hat nun in Prag den Wichterle-Preis erhalten. Er sagt, er sei der guten Forschungsmöglichkeiten wegen nach Prag gekommen. Mehr erfahren Sie in unserem Heute am Mikrofon in gut 10 Minuten. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch die Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Musik. Volkswagen und die Dieselgate-Affäre. Den Skandal um manipulierte Abgaswerte ist der deutsche Autokonzern noch längst nicht los. Im Gegenteil, nach Entschädigungszahlungen an VW-Besitzer in den USA wollen jetzt auch getäuschte Kunden aus Europa ihr Geld zurück. In Tschechien haben sie bereits einen ersten Etappensieg errungen. Weitere Einzelheiten von Lothar Martin.
So wie bei diesem VW Bora 1.9 TDI waren in jüngerer Vergangenheit weltweit rund 11 Millionen Fahrzeuge des VW-Konzerns mit einer illegalen Software zur Manipulierung der Abgaswerte ausgestattet. Nun hat das Amtsgericht für den 8. Prager Stadtbezirk die Entschädigungsansprüche von tschechischen VW-Fahrern im Dieselskandal anerkannt. Dem Urteil zufolge sollen die Beteiligten an der Sammelklage insgesamt 533 Millionen Kronen, das sind knapp 21 Millionen Euro, an Entschädigung erhalten. Das sind umgerechnet 8.600 Euro für jeden Einzelnen der fast 2.500 Kläger. Wie diese Geldsumme zustande kommt, erklärt Rechtsanwalt František Honza.
Dieser Betrag orientiert sich an den Entschädigungszahlungen in den USA. Diese hat Volkswagen selbst auf bis zu 10.000 Dollar festgelegt. Und zwar als ausreichende Entschädigung für die verkauften Autos mit manipulierter Software zur Abgasermittlung.
František Honza vertrat vor Gericht die Verbraucherschutzvereinigung Safe Diesel. Diese hatte die Sammelklage damals angeschoben. Das Urteil vom März ist allerdings noch nicht rechtskräftig, berichtete die Presseagentur CTK am Mittwoch. Es ist ein sogenanntes Urteil zur Anerkennung. Ersten Meldungen zufolge durfte der Wolfsburger Konzern den Rechtsspruch tatsächlich angreifen. Über den Sprecher eines Tschechien-Ablegers ließ Volkswagen mitteilen:
Nach unseren Informationen wird VW gegen das nicht rechtskräftige Urteil Berufung einlegen, da das Gericht die Klage und eine qualifizierte Berufung im Widerspruch zu geltendem europäischem Recht zugestellt hat.
Zitat Ende. Die Richter weisen diesen Vorwurf jedoch zurück. Sprecher des Amtsgerichts für den 8. Prager Stadtbezirk ist Michal Novotný.
Wenn ein Urteil zur Anerkennung ausgesprochen und dagegen Berufung erhoben wird, dann prüft die Berufungsinstanz in erster Linie, ob die Bedingungen für die Ausstellung eines Urteils zur Anerkennung erfüllt wurden. Mit dem Kern des Streits befasst es sich jedoch nicht.
In der von VW angekündigten Berufung ist also eine formelle Angelegenheit zu sehen, die aber das Urteil des Amtsgerichts von Prag 8 durchaus kippen könnte. So sieht es jedenfalls der tschechische Vertreter von VW beim Gerichtsverfahren, die Firma Porsche Česká republika. Laut deren Sprecher sei man überzeugt, dass das Urteil aufgehoben und die Klage letztlich fallen gelassen werde. Ganz anders sieht das natürlich die Gegenseite. Anwalt Honza sprach davon, dass das Urteil der erste Erfolg einer Sammelklage gegen VW in Europa sei. Ihm zufolge will man nun weitere Geschädigte ins Boot holen. Insgesamt hätten sich in Tschechien über 7.000 VW-Besitzer gemeldet, die Schadensansprüche geltend machen wollen. Und die nächste Gerichtsverhandlung über weitere Sammelklagen wurde bereits für den 22. November dieses Jahres terminiert. 2015 war bekannt geworden, dass Volkswagen illegale Abschaltvorrichtungen in seine Dieselfahrzeuge eingebaut hatte, um die tatsächlichen Abgaswerte zu verschleiern. Die zum Konzern gehörende Tochter Skoda war auch betroffen. Von den 11 Millionen manipulierten Fahrzeugen des gesamten Unternehmens kamen mehr als 10% von der tschechischen Marke. Es waren rund 1,2 Millionen Skoda-Autos. Circa 165.000 Wagen des VW-Konzerns sind in Tschechien ausgeliefert worden.
Eine weitere Wendung im Abgasskandal, diesmal aus Tschechien. Wir kommen zur Europapolitik. Seit Mittwoch haben die Liberalen im EU-Parlament einen neuen Namen und ein neues Gesicht. Renew Europe heißt ihre neue Fraktion. Zu ihr gehören neben der deutschen FDP und der französischen Macron-Partei En Marche auch die Partei Anno von Premier Babiš. Die tschechischen Abgeordneten wollen in Zukunft auch eine wichtige Rolle spielen in der Fraktion, trotz offener Differenzen mit den tonangebenden Franzosen. Dita Charanzová war Anno-Spitzenkandidatin bei der Europawahl vergangenen Monat. Exklusiv für Radio Prag hat sie über die Zukunft der liberalen Politik in Europa gesprochen. Mehr von Strahinja Bucan.
Als eine gute Nachricht bezeichnet Dita Charanzová die Wahl des rumänischen Ex-Premiers Dacian Cioloș zum Vorsitzenden der liberalen Renew Europe-Fraktion im Europaparlament. Er sei proeuropäisch und komme aus einem der neuen EU-Länder, so die Anno-Politikerin gegenüber Radio Prag. Csolos könnte deshalb für die Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Parteien in der Fraktion eine gute Wahl sein. Charanzova deutet gleichzeitig an, dass die Partei Anno eine aktive Rolle in der Umsetzung liberaler Politik in der neuen Fraktion spielen will.
Die Partei Anno ist Teil der bisherigen liberalen Gruppierung ALDE, die einer der Pfeiler von Renew Europe ist. Wir standen an der Wiege der Fraktion und haben an der Charta und den Strukturen des Bündnisses mitgearbeitet. Ich selbst wurde zur Chefunterhändlerin für Binnenmarktfragen bestimmt bei den Koalitionsgesprächen mit den anderen Fraktionen im Europaparlament.
Auf eine weitere Führungsposition in der Fraktion habe die Partei Anno bewusst verzichtet, erläutert Charanzova. Man wolle sich eher auf die Arbeit in den Ausschüssen des Europaparlaments konzentrieren. Deshalb warte man nun auch auf die weiteren Schritte bei der Besetzung des Kommissionspräsidenten und weiterer Spitzenpositionen. Es ist kein Geheimnis, dass es offene Differenzen gibt zwischen Tschechiens Premier und Anno-Parteichef Andrej Babiš und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron. Ein entscheidender Unterschied ist die EU-Vision beider Politiker. Während Babiš eine stärkere Stimme der Nationalstaaten fordert, steht sein Gegenspieler aus Paris für mehr europäische Integration ein. Gerade Macrons Partei En Marche will aber bei Renew Europe den Ton angeben. Und so gilt auch der neue Vorsitzende Csolos als ein Wunschkandidat der Franzosen. Die Anno müsse daher mehr Werbung machen für ihre Positionen, räumt Charanzova ein.
Wir haben Renew Europe mitbegründet und tun alles dafür, den Einfluss der Anno-Delegation zu stärken. Das soll Renew Europe aber auch insgesamt Antrieb geben im Europaparlament.
Eine Frage steht dabei im Raum. Wie geschwächt ist die Verhandlungsposition der Anno durch den mutmaßlichen Interessenskonflikt von Premier Babiš wegen der EU-Fördergelder für seinen Ex-Konzern Agrofert? Laut Dita Charanzova war und ist das kein Thema auf der Bühne der Renew Europe-Fraktion. Darüber sei überhaupt nicht gesprochen worden, winkt die studierte Diplomatin bei der entsprechenden Frage ab. Renew Europe ist ein relativ heterogener Parteienverband. In ihm sind eher bürgerlich-konservative Parteien organisiert, wie die VVD des niederländischen Premiers Mark Rutte oder die Freien Wähler aus Deutschland. Aber auch linksliberale Parteien wie die dänische Radikale Venstre oder die kroatische Amsterdam-Koalition. Mit dabei sind aber auch die österreichischen NEOS oder die Partei Progressivne Slovensko, in der die neu gewählte Präsidentin Susanna Čaputová ihre politischen Wurzeln hat.
Die Vertreter der Anno-Partei und die neue liberale Fraktion im Europaparlament. Das war ein Bericht von Strachinja Bučan. Sie hören weiter Radio Prag, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Die Tschechische Akademie der Wissenschaften hat am Mittwoch die Otto-Wichterle-Preise verliehen. Die Auszeichnungen gehen an junge Wissenschaftler bis 35 Jahre für hervorragende Forschungsleistungen. Sie sind jeweils umgerechnet mit über 12.000 Euro dotiert. Unter den 23 Geehrten war auch der aus Deutschland stammende Geowissenschaftler Michael Warsitzka, der aber in Tschechien beschäftigt ist. Markéta Kachlíková hat ihn vors Mikrofon gebeten.
Heute am Mikrofon.
Herr Warsitzka, zunächst einmal einen herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Sie wurden mit der Prämie von Otto Wichterle, einem Preis der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, geehrt. Hier wurde in einer kurzen Laudatio auch Ihr Forschungsschwerpunkt vorgestellt. Ich habe verstanden, dass es sich um die Erforschung von Sedimentenbecken handelt. Können Sie ein bisschen erläutern, womit Sie sich beschäftigen?
Ja, also Sedimentbecken ist der weit gefasste Begriff für meine Forschung. Im Speziellen geht es um Salzsedimente, also Evaporite, die durch Eindampfung von Meerwasser in sich ablagern. Und diese Sedimente haben die besondere Eigenschaften, dass sie fließfähig sind über geologische Zeiträume und dadurch besondere Strukturen bilden in Sedimentbecken, sogenannte Diapire. Das sind kilometergroße Aufwölbungen in einem Sedimentbecken aus diesen Salzgesteinen. Und im Speziellen beschäftige ich mich eigentlich darin, wie diese Initiierung von diesen großen Salzgesteinaufwölbungen stattfinden kann. Durch was das initiiert wird, in welchem Stadium das initiiert wird und durch welche Kräfte die initiiert werden.
Und wie konkret sieht Ihre Arbeit, Ihre Forschung aus? Erfolgt die in einem Labor, am Computer oder im Freien, im Terrain?
Die besteht im Prinzip aus zwei Zweigen, kann man sagen. Das eine ist Laborarbeit. Ich versuche in einem sogenannten Analoglabor, also eine Art Sandkastenlabor, in dem die großen geologischen Strukturen, die wie gesagt mehrere Kilometer groß sein können, im kleinen Labormaßstab nachzubilden über kürzere Zeiträume und dadurch die Deformationsvorgänge beobachtbar zu machen und die Deformationsraten, die Geschwindigkeiten, die Strukturen aufzuzeichnen und abbilden zu können und monitoren zu können. Das ist der eine Zweig. Der andere Zweig findet am Computer statt. Dabei geht es um geologische Daten her, das heißt Profile, geologische Profile, seismische Daten oder Bohrdaten und fasse die zu einem geologischen Modell zusammen. Und auf Basis dieses Modells werden die Strukturen, die sich gebildet haben, die geologischen reellen Strukturen, rekonstruiert. Das heißt, die Deformation wird nach und nach zurückentwickelt, bis man das Anfangsstadium wieder erreicht hat. Und dadurch kann man nacheinvollziehen, wie die Struktur sich nacheinander entwickelt hat.
Und worauf zielt diese Forschung? Finden die Erkenntnisse eine praktische Anwendung?
Meine Forschung ist an sich eher grundlagenbasiert, aber die Ergebnisse daraus, die werden natürlich publiziert in wissenschaftlichen Arbeiten, die können dann wieder für angewandte Forschungsfelder nützlich sein. Das kann zum Beispiel die Erdölindustrie sein, also neben Salzgestein oder neben diesen großen Salzstrukturen befinden sich häufig Erdölreservoire, da Salz undurchlässig ist für dieses Erdöl. Dadurch wird es unter diesem Salzgestein gefangen. Und man will bei der Erdölindustrie immer wissen, wie sich die Strukturen entwickelt haben und wann und wo sich bestimmte Erdölfallen gebildet haben. Und wenn man weiß, wie sich die Struktur gebildet hat, kann man dann wieder rückschließen, wann sich die Erdölquelle gebildet hat. Und ein anderer wichtiger Zweig ist die Endlagerung von radioaktiven Abfällen oder allgemein von problematischen Abfällen, das können auch chemische Abfälle sein. Und da bieten Salzstrukturen wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, diese abgeschlossen von der Biosphäre und der Hydrosphäre zu lagern über lange Zeiträume. Da Salzgestein, wie gesagt, undurchlässig ist für Flüssigkeiten, können diese in alten Bergwerken, zum Beispiel in alten Salzbergwerken, verklappt werden oder eingebracht werden und verschlossen werden und sind dadurch vielleicht, also die Forschung ist noch in Arbeit natürlich, können dadurch über mehrere Millionen Jahre vielleicht von der Umwelt geschützt aufbewahrt werden.
Sie arbeiten seit 6 Monaten, soweit ich weiß, am Institut für Geophysik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich entschieden haben, nach Prag zu gehen, in Tschechien zu arbeiten?
Die Stelle war ausgeschrieben und ich habe mich sofort darauf beworben und dann wurde ich eingeladen zum Gespräch und die schnelle Übereinkunft kam eigentlich aus dem gemeinsamen Interesse, dass auf der einen Seite von der Akademie eine Möglichkeit angeboten würde, frei zu forschen und unabhängig zu forschen und an meinen eigenen Themen weiter zu forschen. Und das war von mir gewollt, also ich wollte, dass meine eigene Forschung weiter betreiben, die ich schon in meiner Doktorarbeit begonnen habe. Und am Institut für Geophysik bekam ich dafür die optimalen Voraussetzungen und Möglichkeiten, das auch durchzuführen. Und ja, relativ bald kam dann die Zusage und dann habe ich mich auch nach 1-2 Monaten auch dann dafür entschieden, nach Prag zu gehen und hier die Möglichkeiten wahrzunehmen. Und das Gute war auch, dass hier auch ein Labor gerade im Aufbau ist, also ein enges Analoglabor. Somit kann ich dazu auch beitragen, dieses Labor weiterzuführen und mit aufzubauen und da weitere Forschung auch in Kooperation mit anderen Wissenschaftlern, die schon da waren oder die jetzt neu dazukommen, vielleicht auch zusammen mit denen Forschung zu machen. Solche Stellen gibt es relativ selten, glaube ich, wo man wirklich frei die Möglichkeit hat zu forschen.
Also war es vor allem diese Freiheit, die Sie nach Prag gelockt hat, das war das Einzigartige, was Sie überzeugt hat?
Genau, ich meine, frei in der Wissenschaft ist immer was Gutes, dass man nicht gezwungen ist, zum Beispiel auf Industriegelder angewiesen zu sein oder die Forschungsarbeiten von anderen, von einem Supervisor zu verfolgen, sondern man kann in Zweige und Richtungen gehen, in Denkweisen und neue Methodiken ausprobieren, die man halt für besser hält, wenn man in so einer freien Forschungsstelle angestellt ist.
Sie haben früher in Deutschland gearbeitet an mehreren Forschungsstellen. Können Sie die Wissenschaftswelt in den beiden Ländern vergleichen?
Also ich war zunächst an der Universität Jena angestellt. Die universitäre Forschung ist ein bisschen anders, wobei man dann noch ein bisschen mehr Lehre machen muss und Studenten betreuen muss. Aber sonst waren die Aufgabenfelder eigentlich ähnlich. Und dann war ich am Geoforschungszentrum in Potsdam. Und da waren auch die, wenn man für ein Projekt Geld angeworben hat, für das man sich selber interessiert, sind die Arbeiten, eigentlich laufen die genau gleich. Also man hat sein Projekt, hat eine gewisse Zielvorstellung und beginnt damit mit seiner Forschung. Das ist hier nicht anders. Am GFZ war es natürlich noch so, dass das an sich ein viel größeres Institut ist mit mehr Angestellten, mehr Gerätschaften und mehr finanziellen Ausstattung vielleicht. Was aber einfach darin liegt, dass dieses Institut schon über lange Zeit existiert und da auch viel mehr Forschungszweige ansässig sind als hier am Institut. Aber die Arbeit im Prinzip ist sehr ähnlich, kann man sagen.
Hier in Tschechien wird sehr viel über die Abwanderung von jungen Forschern gesprochen. Sie sind eine umgekehrte Richtung gegangen. Hat Sie etwas überrascht, nachdem Sie nach Prag gekommen sind?
Ja, ich habe jetzt in den letzten 6 Monaten ein bisschen mitgekommen, dass viele Strukturen am Institut vielleicht noch etwas festgefahren sind. Also das hat mich eigentlich überrascht, dass es noch nicht so aufgebrochen wurde. Und was mich aber dann zum Positiven überrascht hat, dass es sehr viel Anstrengung gibt, neue junge Wissenschaftler anzuwerben und diese auch nach Möglichkeit gut ausreichend finanziell und auch mit Instrumenten und mit Arbeitsmitteln zu unterstützen. Also neben meiner Stelle wurden ja auch noch mehrere Stellen ausgeschrieben, die auch teilweise besetzt sind, und man merkt auch wirklich, dass so ein bisschen der ganzen Gruppe das gut tut, wenn mehrere internationale Leute oder junge Leute und auch ältere Leute, erfahrene Wissenschaftler zusammen in einer Gruppe arbeiten können. Und ich denke, das hat zumindest jetzt erstmal gutes Potenzial, dass sich das zu einer wirklich guten Arbeitsgruppe und auch zu einem guten Institut entwickeln kann in Zukunft.
Arbeitet ein internationales Team am Institut oder sind Sie der einzige Ausländer, der da angestellt ist?
Nein, wir haben jetzt im April hat noch ein Deutscher angefangen, den ich auch schon vorher kannte vom Geoforschungszentrum. Und einer aus Graham Hill aus Kanada hat auch noch angefangen. Und es gab noch, wenn ich das richtig informiert bin, mehrere Gespräche mit anderen, die teilweise noch in Entwicklung sind. Und einige Stellen sind noch immer noch ausgeschrieben, sodass die Arbeitsgruppe sich auch noch weiterhin vergrößern kann.
Haben Sie sich in Prag bereits eingelebt? Wie fühlen Sie sich hier?
Ja, dazu muss man sagen, ich pendel immer noch oft nach Berlin, weil meine Freundin dann wohnt. Und wir haben noch eine gemeinsame Wohnung da, sodass ich zum Wochenende, also mindestens alle 2 Wochenenden nach Berlin fahre. Und ansonsten habe ich hier eine Wohnung vom Institut bekommen, die ich bewohne. Das macht das Ganze einfacher. Und nach einiger Zeit, also ich musste auch erst eine Weile suchen, aber was mir immer wichtig war, ist Sport zu betreiben und Basketball zu spielen im Besonderen. Und da habe ich jetzt ein Team mindestens oder 2 Teams gefunden, bei denen ich jetzt mittrainieren kann. Und das hilft natürlich sehr, auch neue Kontakte zu kriegen, abends was zu unternehmen zum Beispiel. Das ist schon erstmal ein wichtiger Schritt, mich hier wohlzufühlen. Und dann mit meinen Kollegen natürlich auch. Also wir nach Vorträgen machen wir gemeinsam Unternehmungen, gehen abends in die Bar und so, um die Stadt auch so ein bisschen kennenzulernen. Dann hatte ich auch oft schon Besuch von Verwandten und Freunden und habe mit denen zusammen die Stadt erkundet. Wobei ich auch sagen muss, ich war schon, glaube ich, 5-mal in Prag zuvor, bevor ich hier überhaupt angefangen hatte. Also ich kannte die Stadt auch ein bisschen. Ja, und sonst, wie gesagt, ich mache gerne Sport und dazu gehört auch Fahrradfahren. Und das ist immer eine sehr gute Möglichkeit, die Gegend zu erkunden und auch ein bisschen die Landschaft kennenzulernen, die rundherum Prag liegt. Ja.
Planen Sie auch so länger hier zu bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lang, aber wir haben es jetzt eigentlich so eingerichtet, dass es mit dem Pendeln erstmal mit meiner Freundin jetzt erstmal so funktioniert. Und das ist natürlich erstmal von privater Seite ein wichtiger Punkt. Und von wissenschaftlicher Seite habe ich natürlich auch geplant, hier länger zu bleiben. Also wir haben jetzt, sag ich, mit Kollegen allein zwei Projekte, Forschungsprojekte, Anträge gestellt. Diese werden hoffentlich im November vielleicht positiv entschieden. Dadurch kommt wieder mehr Geld rein und wir können neue Doktoranden zum Beispiel beantragen. Und dann ein weiteres Projekt ist mit Kollegen von der Polnischen Akademie aus Warschau und das ist auch für 2 Jahre veranschlagt. Also das sind schon erstmal für die nähere Zukunft wichtige Projekte, die erstmal anstehen und die sicher viel Spaß machen werden.
Das war der deutsche Geowissenschaftler Michael Warsitzka. Die Fragen stellte Markéta Kachlíková. Am Samstag hören Sie übrigens ein weiteres Interview, und zwar mit dem deutschen Schriftsteller Wolfgang Schräter. Denn sein neuer Roman ist eine grenzüberschreitende Roadstory mit Ziel Karlsbad. Auf unseren Webseiten finden Sie das Gespräch dann auch als Video. Das war's für heute. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und na slyšenou.